Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Auf eine Tasse Tee mit Thomas Jensen. Er ist Mr. Wacken. Vor 30 Jahren, nämlich, hat er mit seinem Partner Holger Hübner das mittlerweile legendäre Wacken Open Air ins Leben gerufen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gilt es heute als das größte Metal Open Air der Welt, das jährlich um die 75.000 Menschen ins beschauliche Wacken, das nur 1.800 Einwohner hat, lockt. Seinen Wohnsitz hat er allerdings in Husum und hier betreibt er auch ein Unternehmen. Wer ist dieser Mann, dessen Konterfei schon die FAZ groß abgelichtet hat und der gerade den Verdienstorden des Landes erhalten hat? Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat und wir beiden eine Tasse Tee zusammen trinken können. Herzlich willkommen, Thomas Jensen.
Ja, moin moin, ins Sendegebiet.
moin, ja, ins große Sendegebiet von Tores Tea Time.
Ja, Thomas, um mich auf das Gespräch schon mal ein bisschen einzustellen, vorzubereiten, habe ich Rammstein, Sabaton und Metallica etwas lauter als üblich im Auto gehört. Und nun kannst du dir die erste Frage sicherlich auch schon denken beim Namen Metallica. Wann kommen die Jungs endlich mal nach Wacken? Die fehlen ja eigentlich noch.
Naja, wenn man dem Schlagzeuger Glauben schenken darf, kommen sie irgendwann. Nur er hat nicht gesagt, wann sie kommen. Also Lars Ulrich, der Metallica-Trommler, hat mir das ja eigentlich jedes Mal, wenn ich den treffe, und ich treffe ihn nicht ganz so oft, aber jedes Mal sagt er, irgendwann kommen sie mal.
Warum ist das noch nicht passiert? Das muss doch auch für Metallica ein Reiz sein, oder nicht?
Ja, wird's auch, glaube ich. Also ich meine, gut, die haben alles gespielt, was es zu spielen gibt.
Bis auf Wacken.
Ja, auch sicherlich noch ein paar andere. Mhm. Aber ich meine, gut, die waren schon an der Antarktis. Das ist, ja, es, also so eine große Band zieht eine irre Logistik nach sich. Und bei Metallica muss man natürlich sagen, die sind in Europa dann am Stück meistens in der Juni-Zeit. Also wir hoffen, dass das irgendwann logistisch passt und dann, dass wir dann irgendwann zuschlagen können. Wir sind aber auf jeden Fall jedes Jahr im Kontakt mit dem Agenten, der auch andere Bands vertritt, also unter anderem auch Iron Maiden. Also es ist nicht so, dass der Agent uns nichts verkauft. Könnte ja auch sein. Also daran liegt es nicht. Es liegt meiner Ansicht nach nur an Logistik. Und wir sind eigentlich noch nie dazu gekommen, wirklich ein richtig tiefgreifendes finanzielles Offer machen zu können, weil es dann immer schon in der Vorabstimmung, an der Logistik, also eigentlich an der Terminfindung, gescheitert ist.
Ist es denn überhaupt ein Reiz für euch, sag ich mal, so eine riesige Band zu holen? Natürlich ist das reizvoll, Metallica als Namen
ja,
zu haben, aber braucht ihr das überhaupt? Nee, oder?
Nee, fürs Wacken-Konzept eigentlich nicht. Aber dafür sind wir natürlich selber auch Fans genug. Es ist die größte Metalband und man behauptet ja, oder manchmal behaupten das auch Leute bei uns aus dem Team, dass wir das größte Metal-Festival sind. Und von daher macht das natürlich Sinn, dass Metallica irgendwann bei uns spielt. Und klar ist das ein Reiz und alles andere wäre gelogen. Und wir wissen auch, dass viele unserer Fans die auch gerne sehen würden. Aber es ist nicht so, dass das Festival macht eigentlich keinen Metallica-Auftritt aus. Und Metallica haben wahrscheinlich auch technisch, wenn sie selber Stadien spielen, ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben Glück gehabt damals bei Rammstein, dass das da so gut gepasst hat und die ihren Open-Air-Tour-Abschluss bei uns gefeiert haben und dann nochmal 8 LKWs on top mitgebracht haben. Das ist natürlich, ja, das gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube schon, dass das tierisch gut wäre, wenn Metallica spielen würden, aber wenn sie nicht spielen, wird es trotzdem ein Wacken geben und wird es trotzdem auch eine gute Party geben.
Davon gehe ich aus. Musst du manchmal lachen, wenn du jetzt über diese Gedankengänge nachdenkst und 30 Jahre zurückblickst. Habt ihr davon geträumt, dass ihr irgendwann mal so sprecht, dass, Mensch, wann kommt Metallica endlich mal zu uns? Das ist die einzige große Band, die noch fehlt.
Nee, natürlich nicht. Also das ganze Festival ist ja nicht am grünen Tisch und ist auch nicht irgendeinem Masterplan geschuldet. Also wir haben immer, also am Anfang immer von Jahr zu Jahr, sprichwörtlich ums Überleben gekämpft. Ja. Das war eigentlich auch nicht die Motivation. Und unsere Motivation ist auch nicht, was viele denken, da jetzt die größte Band zu holen. Also es geht tatsächlich um diese Zusammenkunft, ob man da jetzt Party zusagt oder ob man sagt, Gipfeltreffen der Metal-Fans oder Olympiade. Also ich vergleiche das lieber mit der Olympiade als mit der Champions League. Also wir haben nicht nur das obere Drittel der Künstler, uns geht es eigentlich um die Mischung. Und das war eigentlich immer so. Am Anfang war es sicherlich mehr der Not geschuldet. Also in unseren ersten Pressemitteilungen stand etablierte Künstler und der Nachwuchs von morgen oder irgendwie sowas. Und eigentlich hat sich da ja nicht so viel dran geändert. Also wir wollen eigentlich diese gesamte Bandbreite und je mehr Möglichkeiten wir kriegen, hier auch nochmal ein Dank an unsere Fans, dass sie uns das machen lassen, aber je mehr Möglichkeiten wir kriegen, das zu machen, das sieht man, glaube ich, auch an der Entwicklung. Wir versuchen immer an dieser Mischung zu arbeiten. Und wir haben auch nochmal die Devise rausgegeben an unser Team. Wir versuchen uns ja auch ein bisschen breiter aufzustellen jetzt die letzten Jahre, dass es mehr um Programm geht. Also wo Sachen ineinander passen, wo interessante Kombinationen da sind. Wir haben Sachen gemacht, also wo wir Glück hatten, dass wir ein paar Punkbands hatten. Da haben wir dann das Jahr 1977 nochmal aufleben lassen und solche Geschichten. Also das, was sich anbietet, vielleicht nochmal mehr in einen größeren Contest zu packen und da spannende Momente für uns selber, aber auch für unsere Fans zu kreieren. Darum geht's eigentlich. Und da geht's nicht darum, jetzt Metallica und das nächste Jahr, keine Ahnung, AC/DC zu haben. Das ist nicht die Hauptmotivation.
Ich kann mir, apropos Motivation, ich kann mir gut vorstellen, weshalb ihr auf die Idee kam, 1990 das Festival zu gründen.
Weil wir Metallica haben wollten.
Wahrscheinlich auch. Und ich habe möglicherweise auch in die Charts von damals geguckt, denn ich habe geguckt, 1990 war wochenlang Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim am Platz 1 der Charts. Und habt ihr vielleicht gedacht, Mensch, jetzt muss ich mal was tun. Wenn ich mir heute die Charts angucke, da hat sich ja nicht, ich sag mal, qualitativ viel getan, viel verbessert, gar schlimmer geworden, wenn ich an Capital Bra und Konsorten denke. Was kommt denn jetzt? Was geht euch jetzt möglicherweise durch den Kopf?
Ah ja, also ich muss sagen, wenn ich die 90er oder die Anfangs 90er Vergleich, also dann ist das ja für Metal wesentlich besser geworden. Also wenn man sich die Longplay-Charts anguckt, die Singles logischerweise nicht, aber Metal ist auch keine Single-Musik. Also wenn ich die Longplay-Charts gucke, dann ist ja sehr, sehr viel Metal und Hardrock vorhanden. Also von daher können wir uns, glaube ich, in dem Sinne nicht beschweren. Einigen bei uns im Team ist das natürlich, ist diese Musik vielleicht schon fast zu stark im Mainstream angekommen. Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Also zum einen kämpfen wir dafür, dass unsere Musik eine Anerkennung auch in der Öffentlichkeit erfährt. Und zum anderen wollen wir natürlich auch dieses Kulturgut für uns am liebsten alleine behalten. Also das ist irgendwie between a rock and a hard place. Also was willst du da? Ja, selbstgemachte Leiden, sage ich. Also wir haben es auch ins Fernsehen gebracht und dann denken wir manchmal, klar, im Fernsehen musst du mit anderen Stilmitteln arbeiten und da kannst du nicht so tief reingehen. Da haben wir uns auch Kritik aus der Community manchmal eingehandelt. Aber ich glaube, das muss man einfach auch mal aushalten. Es geht darum, dass diese Szene lebendig bleibt. Und ich glaube, da haben wir über die 30 Jahre unseren Beitrag, glaube ich, auch geleistet. Und ich glaube, den werden wir auch in der Zukunft leisten können und wollen.
Ihr habt ja auch in den letzten 30 Jahren einen großen Beitrag für die Gemeinde Wacken geleistet. Kannst du kurz erklären? Du bist schon zwiegespalten.
Das, also auch die Gemeinde Wacken, das ist unsere Heimat. Das muss man ja
kommt
sagen.
Kommt ihr beide aus Wacken?
Ja, also Holger kommt aus Bestdorf und ich komme aus Wacken. Also wir liegen aber beide am Festivalgelände dran. Und die Bestdorfer, das hört sich immer so an, weil der Name natürlich Wacken ist. Aber die Bestdorfer, das kann ich hier mal so auch nochmal laut sagen, haben ganz, ganz, ganz großen Anteil an diesem Festival und eigentlich auch immer gehabt. Also auch Persönlichkeiten aus der Gemeinde Bestdorf. Und auch die Holznino und auch die Gribbomann. Also das muss man im Grunde sagen, wir sind da ja in so einem Vier-Ländereck und Buckelrehm noch dabei, Fünf-Ländereck und alle unsere Gemeinden, die auch selbst Agethorst und Fahle, darf man nicht vergessen, jetzt in der Anreise ist über die letzten Jahre viel mehr frequentiert. Also das ist dieser gesamte Raum. Und könnte jetzt auch sagen, wenn du noch ein weitergehen willst, das Amt Schenefeld. Und dann kommen wir ja irgendwann an.
Bist du da gerne gesehen?
Beim Kreis, ob ich gerne gesehen bin.
Ja, bist du da noch gerne gesehen? Freut man sich, wenn du kommst oder wenn man über dich spricht oder an dich denkt oder eher oder nicht? Also ich meine,
ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich weiß nicht, was hinter vorgehaltener Hand geredet wird. Aber ich habe das Gefühl, dass sowohl Holger als auch ich doch gern gesehen sind. Im Kreis Steinbruch, in der Gemeinde Wacken, im Amt Schenefeld, also in Schleswig-Holstein, das haben wir jetzt ja erst gehabt.
Richtig.
Das ist aber auch das, wie wir uns sehen. Also wir sind Norddeutsche, wir sind Schleswig-Holsteiner, wir sind, ich bin Wackener Holger Spessdorfer von ganzem Herzen, aber wir sind eben auch in der Welt zu Hause. Ja, daher auch vielleicht unsere Liebe zu Hamburg. Also Hamburg hat auch ein bisschen, denkt auch immer, Wacken gehört zu Hamburg. Wir haben auf dem Flyer damals gehabt, Hamburg bei Wacken. Ich glaube, es war auf dem zweiten oder dritten, da haben wir so eine Wegbeschreibung gemacht. Das ist so, wie wir das sehen. Also wir sind aber auch, ich bin auf der ganzen Welt durfte auf der ganzen Welt mit Bands unterwegs sein, in Japan oder in Australien. Also wir lieben auch so ein bisschen die Gegensätze oder die vermeintlichen Gegensätze, die ganz oft in meinen Augen dann, wenn man näher hinguckt, gar keine Gegensätze sind. Also oft mehr Verbindung da, als man auf den ersten Blick denkt.
Wacken hat 1800 Einwohner. Wenn ihr kommt, das ist die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins.
Ja.
Die es nicht wollen und erleben, gehen wahrscheinlich in Urlaub ein paar Tage. Aber gibt es da auch irgendwelche Beschwerden seitens der Anwohner? Ich habe mal was super Lustiges gelesen. Steigt der Pegel eures Konzerts oder des Festivals über 70 Dezibel, zahlt der Veranstalter jedes Mal 1000 Euro an die Gemeinde für gemeinnützige Zwecke. Stimmt das?
Ja, nee. Es gab mal eine Beschwerde von einem Anwohner. Wir machen Lärmmessungen. Das machen wir auch schon aus Eigeninteresse. Also wir wollen natürlich... Ja. Also wenn du ein bisschen affin zu dieser Musik bist, die braucht schon vor der Bühne, das muss schon ein bisschen knacken, sonst ist das nichts. Und aber wir wollen natürlich, dass der Bürger, der nachts zu Bett geht, da nicht nachts um drei aus der Koje fliegt. Also ist im Eigeninteresse, also wir haben viele, viele technische Einstellungen, wir arbeiten, glaube ich, mit den besten Soundanlagen, die man im Moment am Markt kriegen kann, also dass der Sound auch da ankommt, wo er hingehört oder wo er gewünscht ist. Und aus diesem Grund machen wir an einigen Stellen auch Lärmmessungen und wenn die überschritten werden, dann zahlen wir.
Ich sag mal lieber Lärm als Gewalt, und Gewalt ist ja fast gar nicht vorhanden bei euren Festivals. Kannst du dir das erklären? 2018 gab es gerade einmal, muss ich mal gucken, ich glaube, 11 Anzeigen wegen Körperverletzung bei 75.000 Menschen. Ich meine, du sagst immer, das sind die besten Fans der Welt. Ja, glaube ich gern. Aber bei so einer aggressiven Musik auch teilweise, nicht negativ gemeint, wie kommt das, dass da nichts passiert?
Naja, die Musik ist zum einen sicherlich ein Ventil, zum anderen reden wir hier über eine Gemeinschaft. Und ich vergleiche das immer mit einem Family Barbecue. Also wenn ich zum Grill Nachmittag bei meiner Tante gehe, dann nehme ich den Vorgarten auch nicht auseinander. Oder sollte man nicht tun. Und ich glaube, so muss man es ein bisschen sehen. Also Wacken, unter den Fans ist eine unglaubliche Toleranz. Wir haben unwahrscheinlich, ja, die ganze Welt eigentlich bei uns zu Gast. Und das zeigt eigentlich, dass Menschen gut zusammenleben können, auch auf engem Raum. Also wenn du von der Größe der Stadt redest, dann muss man aber natürlich sagen, wir sind irgendwie auf ja irgendwo zwischen 280 und 300 Hektar im Moment. Das ist für die Anzahl Mensch ja eigentlich doch relativ wenig. Und die bilden in dieser einen Woche Festival ja auch alle Facetten des kommunalen Lebens ab.
Dazu muss man sagen, es werden 400.000 Liter Bier gesoffen. Getrunken.
Ja, das beruhigt ja auch. Das, ne? Ja. Also jetzt trinke ich grünen Tee. Aber
ja, wir sind ja auch in der Tea Time. Das ist wunderbar. Wir sind in der
Tea Time. Ne? Also ich mache gerne Friesentee, ich mache Grüntee, alles Mögliche an Tee. Aber in Wacken trinke ich auch viel Tee und ich eher weniger Bier. Also unsere Organisation trinkt wenig Bier, aber der Fan. Und ja, da muss man sagen, der Gerstensaft beruhigt.
Ja, offenbar. Also ich kenne auch genug Beispiele, wo er nicht beruhigt, aber das ist was anderes. Mittlerweile kommt dieses Bier ja auch über eine Bierpipeline. Kannst du dir einmal ganz kurz erklären, was das ist?
Naja, die Bierpipeline, im Grunde hatten wir ein Infrastrukturproblem. Wir haben in den Jahren, oder nicht in den Jahren, grundsätzlich, wenn wir schlechtes Wetter haben, also wenn es regnet, wir sind auf, die Landwirte unter den Hörern werden das bestätigen können, wir sind auf einer landwirtschaftlichen Fläche, wenn da viel Wasser von oben raufkommt oder Wasser von unten, dann ist die Bodenbeschaffenheit nicht gut. Und dann kann ich mit schwerem Gerät, sei es jetzt mit Schleppern oder mit LKWs, also mit LKWs komme ich dann gar nicht durch, dann muss ich einen Schlepper davor spannen, also es nervt alles. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Grasnarbe dann kaputt gefahren ist, dann wird es noch schwieriger und es wird immer schwieriger und immer noch schwieriger. Und dann haben wir gesagt, je weniger Fahrbewegungen wir haben, umso besser für die Grasnarbe, auch bei schlechtem Wetter. Lass uns mal versuchen, es gibt in England oder auch bei Sportveranstaltungen schon immer, dass Bier auch aus Tanklastzügen bei Großveranstaltungen verteilt werden kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt eine Logistik aufbauen und gar nicht ins Infield, so heißt das also, ja, der Bereich vor den Bühnen, rein müssen, um jetzt nachzuliefern, zu versorgen, Leergut abzutransportieren. Also wenn wir das in irgendeiner Form hinkriegen, dann machen wir uns allen das Leben leichter und dem Fan eigentlich das Erlebnis besser. Und Nebeneffekt ist dann auch noch, wenn wir die Kühllogistik, also auf Deutsch gesagt einfach Sattelauflieger mit Kühlaggregaten, wenn wir die nicht im Infield haben, dann wird die Sicht auch besser. Und daraus ist eben das Konzept entstanden, wie es auch schon bei Sport war, also es ist keine Erfindung von uns. Und dann haben wir aber irgendwann da mehr drüber nachgedacht und dann hatten wir ein Drainageprojekt sowieso, also zur Entwässerung der Felder. Und die Rohre, die wurden angeliefert. Da habe ich gesagt, da machen wir eine Bierpipeline draus. Und so ist die Idee im Grunde entstanden. Also es wird immer über ein Leerrohrsystem an die neuralgischen Punkte, wo Ausschank stattfinden soll. Jedes Jahr werden neue Schläuche über dieses Leerrohrsystem eingezogen. Also braucht keine Angst haben, dass da das Bier vom letzten Jahr drin steht. Ja, aber das erzähle ich auch nur hier in Nordfriesland. Also das ist eigentlich das Geheimnis der Bierpipeline, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Fahrbewegung im Infield haben und da müssen wir mit Schläuchen und dann über Tanklastzüge wird das Bier dann von außen in die Bierpilze, Bierburgen reingepumpt.
Was für ein Bier schenkt ihr denn da aus und warum? Warum dieses?
Unser Partner ist da im Moment immer noch die Bags. Und wir haben langjährig mit der Bags zusammengearbeitet. Die haben die nötige Infrastruktur, die haben die nötige Schanklogistik und sind da unser Partner. Wir haben früher andere Partner gehabt. Also das ist ja so bei Veranstaltungen. Ich hätte ja auch gerne mit schleswig-holsteinischen Brauereien.
Genau, darauf ziele ich ab.
Ja, ja,
genau.
Die haben aber in dieser Größenordnung, also logistisch Probleme. Also wir arbeiten auf anderen Veranstaltungen auch mit anderen Brauereien zusammen. Das ist jetzt keine Vorliebe. Ich muss sagen, ich habe auf Tourneen früher, Becks ist ein Tourneebier, weil viele Bands haben das drauf, weil es überall kriegst. Da gibt es aber auch Bands, die explizit immer nach regionalen Spezialitäten fragen, was ich auch gut finde. die Wackenbrauerei versuchen wir mehr einzubinden.
Richtig.
Jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel bei den Wacken Winter Nights. Die haben letztes Jahr haben wir das erste Mal gemacht. Das ist so, ja, das sind ja auch, ja, ich will jetzt mal sagen, Kumpels, Bekannte von uns. Also die haben Unternehmen bei uns in der Gemeinde, die wie kann man das beschreiben, die Ritterrüstung und Helme und Schwerter und Äxte und was weiß ich verkaufen und haben dann diese Brauerei aufgemacht. Der Claim ist durstigstes Dorf der Welt. Finde ich eigentlich ganz gut. Und da tasten wir uns natürlich über eine etwas kleinere Veranstaltung wie die Wacken Winter Nights an dieses Thema Event Gastronomie ran. Und das hat letztes Jahr hervorragend geklappt. Das wird jetzt Ende Februar hoffentlich auch wieder so gut klappen. Und ja, muss man mal sehen, wie das weitergeht.
Zähl mal auf, was habt ihr noch so? Wacken? Die Wacken Nights, die Winter Nights, die Wacken Cruise. das, was ja schon verrückt an sich ist, ist. Was ist da
ja, gut, wir haben,
in der Pipeline? Also nicht in der Bierpipeline, ne?
Nee, nicht in der Bierpipeline. Aber wir haben in diesem Jahr Full Metal Holiday, das war eine Veranstaltung auf Mallorca, die wir zum Glück auch gegen alle Widrigkeiten und auch der Thomas Cook Insolvenz haben durchführen können und dürfen. Wir haben da einen ganz tollen Partner von ichwillweg.de, der aber ein bisschen mit Thomas Cook da Probleme hatte, haben wir aber alles gemeistert gekriegt und es war eine schöne Veranstaltung. Also im Grunde, ja, es ist ein bisschen anders als das Festival. Alle meinen, das ist dann eine Kopie. Das ist nicht so. Also eine Cruise ist was ganz anderes als der Holiday. Das verbindende Element ist sicherlich die Musik. Wir haben auch Full Metal Mountain gemacht. Da haben wir jetzt ausgesetzt 2 Jahre, weil wir noch dann auch noch mal im Konzept feilen wollen und müssen. Also da kann man nicht, das kann man nicht sagen, das ist ein kleines Wacken. Deswegen, also eigentlich der Name Wacken taucht in diesen Veranstaltungen eigentlich nicht auf. Die Leute verbinden es mit uns, weil teilweise das gleiche Team oder Teile unseres Teams da mitarbeiten und die Idee dann auch ab und an von Holger und von mir kam. Aber wir gucken schon bei jedem Event einzeln und wir versuchen da eine eigene DNA, eine eigene Philosophie reinzubringen. Und die Idee beim Holiday ist im Grunde schönste Zeit des Jahres, ist eben der Urlaub. Und da will ich auch die Musik, die ich liebe, um mich haben. Und das ist so der Hintergrund. Und da kann man andere Sachen machen als auf dem Kreuzfahrtschiff. Die Kreuzfahrten sind ja mittlerweile auch fast nicht mehr wegzudenken. Ja, muss man sehen.
Du hast gerade die schönste Zeit des Jahres angesprochen, die steht ja für viele jetzt kurz bevor Weihnachten, dann hast du auch Musik angesprochen. Was ist denn deine Weihnachtsmusik?
Slade.
Ja, tatsächlich, ja. Stimmst du dich so auf Weihnachten ein?
Ja, gut, das ist meine Ansicht. Robbie Williams hat die Nummer jetzt ja gerade gecovert.
Also, ja.
Und ist für mich eigentlich immer noch... Ja, und dann natürlich Klassiker, Dean Martin irgendwie oder...
Ach, also ja, die ja, haben ja. Auch in deinem,
ja,
deiner
haben
Musikauswahl
Platz. Ja, haben wir natürlich auch alle und, ja. Und man kann zu Weihnachten auch mal die eine oder andere Klassikplatte, Johnny Cash hat zum Beispiel auch eine Weihnachtsplatte, Bob Dylans Weihnachtsalbum finde ich ganz gut.
Kenn ich nicht.
Ja, es ja. Hark the Angels Sing und was weiß ich, also es ist schon Bob Dylan mäßig und er krächzt sich da auch gut ein zusammen, aber es ist ein total schönes Album. Das Winteralbum von Sting ist finde ich für Weihnachten nicht ungeeignet. Aber ich muss sagen, ich habe das Robbie Williams Ding gehört und ich fand die Merry Christmas Everybody von Slade ist einer der stärksten Songs da drauf. Und daran sieht man eigentlich, also wenn ein Song gecovert auch gut rüberkommt, dann hat er eben auch Substanz. Ne? Und den kann eben auch keiner kaputt machen.
Total. Tores Tea Time. Thomas, du hast von einer deiner Vorlieben für Hamburg gesprochen. Letztendlich hast du dich aber nicht wie dein Partner Holger dazu entschlossen, in Hamburg zu leben, sondern in Husum. Wie kam das?
Na, wir hatten ja das Büro lange Zeit in Dörpstedt.
Das Wackenbüro?
Das lag lange Zeit in Dörpstedt, hatten wir den Firmensitz. Und ja, wenn man in Dörpstedt ist, dann kann man entweder nach Schleswig oder nach Husum. Und ich bin dann tendenziell immer mehr nach Husum gefahren. Und meine Frau, als wir dann zusammengekommen sind, die fand Husum sogar besser als Hamburg. Muss man ja wirklich sagen.
Sehr sympathisch.
Ja, und ja, jetzt sind wir hier. Kinder gehen zur Schule, Kindergarten, Wahnsinn. Alles gut.
Wie gefällt es dir? Wie gefällt es deiner Familie? Gut, deiner Frau
super.
Gefällt
also es dir gut? Mein Vater kommt ursprünglich aus Süderstapel. Also die ganze Gegend ist mir ja nicht unbekannt, auch als Wagner, der sonst immer eher Richtung Süden, Richtung Hamburg geguckt hat. Aber
klar.
Stapelholm, meine Tante wohnt da noch, also ist jetzt nicht unbekannt gewesen.
Du wohnst hier nicht nur, sondern hast auch ein Büro hier. Also nicht das Wackenbüro, sondern hast auch ein weiteres Unternehmen hier in Husum.
Ja, also, wo wir meine unternehmerischen Tätigkeiten und die von meiner Frau so ein bisschen betreuen. Und da haben wir hier Büros bei WKN. Super.
Da fragt man sich natürlich, Mensch, brauchst du das einen zweiten oder ein weiteres Engagement? Brauchst du einen weiteren?
Na, die hängen ja alle zusammen. Die hängen
okay,
ja alle,
erzähl
die,
mal, was hängt damit zusammen?
Also alles hängt ja oder alles sind Unternehmen, die sich im Musikbereich bewegen und mit den Sachen und alle arbeiten am, sag ich jetzt mal vorsichtig, am großen Ganzen mit. Und ja, das ist eher so Organisationsmischmasch.
Genau, ja, bitte.
Ja, vielleicht macht man das auch irgendwann mal wieder einfacher und das muss man sehen. Aber das ist natürlich auch über 30 Jahre sind viele Strukturen auch gewachsen, die es auch ab und an zu hinterfragen gilt.
Ich glaube, so einen wie dich, ich meine, du wohnst jetzt noch in Husum, der sich in dieser Branche auskennt, Musik, Veranstaltung, Unterhaltung, können wir hier sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich spreche nämlich über das Nachtleben. Thomas, wir sind hier an der WKN, das ist direkt neben der ehemaligen Nachtschicht quasi. Mhm. Hier ist nichts mehr. Kannst du nicht da der rettende Mann sein?
Ich war früher mal groß im Nachtleben, aber wenn du Kinder hast, bist du im Nachtleben auch ein bisschen abgemeldet.
Aber deine Kinder wollen ja auch irgendwann mal hier feiern gehen,
ja, können sie nicht. Also ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch, dass uns sicherlich ab und an was einfällt, aber ich bin jetzt noch nicht konkret so tief da reingedrungen. Ja, ich weiß, ich habe das gesehen. Also das Nachtleben kenne ich, da habe ich auch Kids schon hingefahren.
Ja.
Früher, also meine nicht, die sind noch zu klein, aber ja, es ist auch schwierig, ne? Diskothekenbetrieb ist ein schwieriges Pflaster und muss man sehen. Habe ich auch nicht ganz so viel Ahnung von.
Nee, dazu werde ich noch einen weiteren Podcast machen, was das Thema Großraumdiskotheken sterben auf dem Land angeht. Das ist ein großes Thema. Mittlerweile, Thomas, bist du ein gestandener Geschäftsmann, will ich mal wagen zu behaupten. Das war ja vorsichtig ausgedrückt nicht immer so. Gerade du hattest es schon angesprochen, in den Anfangsjahren war es wirklich schwierig. Wie konntest du denn oder konntet ihr damals die Banken überzeugen, euch weiter zu unterstützen?
Naja, das war damals ja noch einfacher. Das muss man, ob es besser war, müssen andere beurteilen. Aber in unserem Fall sind wir zu unserem lokalen Bankmann gegangen. Der war auch Rockfan. Also die Geschichte, da erzähle ich natürlich immer gerne. Und dem habe ich 92 Anfang des Jahres gesagt, Mensch, Gönner, wir können Sexen buchen. Und er sagt, Mensch, das ist ja top. Und ich sage, ja, einzige Problem, wir brauchen 25.000 Mark. Und dann sagt er, das ist doch kein Problem, die kann ich euch ja mal geben. Und dann hast du das, ja, ist nicht ganz so einfach gewesen, aber eigentlich mit einer Unterschrift, er hatte relativ viel Vertrauen zu uns, weil er auch unsere Eltern kannte, aber da ist nicht viel gewesen an Überprüfung und Bonität oder Basel 1 und 2 und 3 und 4 oder
mein
was
gut.
Weiß ich.
Ja. Gut.
dann haben wir die Kohle gekriegt im Grunde und dann kam das Open Air und das Open Air war an sich, also weil viele dann ja auch meinen, man hätte sich verkalkuliert, das ist 92 gar nicht so gewesen. Wir haben dann während der Veranstaltung, wir wären sogar wahrscheinlich plus minus null rausgegangen oder mit einem ganz leichten Minus. Und dann haben wir aber während der Veranstaltung gesagt, ja, der Freitag lief ganz gut und so. Und dann hat die Security gesagt, oh, morgen kommt Sexen und da kommen ja nochmal 2000 Leute mehr. Und das stimmt einfach nicht. Also wenn der Vorverkauf nicht dementsprechend ist, dann passiert an der Abendkasse eigentlich nicht mehr viel. Und im Grunde, die haben uns auch nicht über den Tisch gezogen, einfach nur ein bisschen falsch beraten. Und diese ein wenig schlechte Beratung hat uns 25.000 Mark gekostet. Und das waren leider genau Günthers 25.000 Mark. Und so um die Weihnachtszeit, ne, die Kerzen leuchteten und die Weihnachtsbeleuchtung auch im Wacken. Und dann sagte Günther irgendwann zu mir, als ich mal, weiß nicht, Kontoauszüge geholt habe oder das Sparschwein hingebracht habe, du sag mal, so ganz erfolgreich war das nicht, ne? Ich sag, nee, und dann mussten wir diese 25.000 Überziehungskredit, die nur eine kurzfristige Überbrückung waren, dann in normalen Kredit umwandeln. Und dann merkte man natürlich, wenn du hinterher rennst, ist das natürlich ungleich schwerer, als wenn du, ist wie beim Fußball.
Ne? Klar.
Wenn du nach vorne spielen kannst, ist gut, aber wenn du im Rückstand bist, ist das schwieriges Thema. Und dann haben wir im Grunde in 93 ja Flucht nach vorne nochmal mehr gemacht, nochmal größer, nochmal schneller, nochmal weiter. Hat dann auch nicht so richtig, also dass wir Ende 93 eigentlich, glaube ich, mit ungefähr 350.000 Mark in der Kreide standen. Da war Motorhead damals veranstaltet in Flensburg, wollten den nördlichsten Tourneestandort der Republik aufbauen. Und das ist alles, ja, ist anstrengend und machbar vielleicht, aber uns ist da fast die Puste ausgegangen. Das ist immer das große Problem, auch wenn du ein vermeintlich gutes Konzept hast, wenn der irgendwann die Luft ausgeht. Und dann mit Hilfe unserer Eltern und Bürgschaften und was weiß ich, haben wir uns dann 94 so ein bisschen gesund geschrumpft, haben 95 eigentlich, ja, einen leichten Profit gehabt und haben uns dann nach und nach, auf Deutsch gesagt, aus der Scheiße gewühlt.
Was war ein Wendepunkt? Kannst du das sagen?
Aber wir hatten 96... sagen wir ja immer, 95 war vielleicht schon ein kleiner Wendepunkt, da haben wir mehr Medienpartner gehabt, muss man auch mal eine Lanze brechen, also auch für die schreibende Zunft, das Rockhard hat uns damals präsentiert und wir haben die erste, ich weiß nicht, ob das noch einer von den Hörern kennt, Viva gab es dann, Musiksender.
Kenne ich auch noch.
Ja, ja. Ne? Und da gab es ganz kurz, fristig nicht, aber kurzzeitig gab es eine Sendung Viva Metalla und die haben uns präsentiert, inwiefern das geholfen hat oder wir sowieso schon ein bisschen mehr etabliert waren. Also ich sage auch immer, wenn mich mal junge Kollegen fragen, also du brauchst 3 bis 5 Jahre, um auch so ein Ding so ein bisschen zu etablieren und sowas wie eine Mund-zu-Mund-Propaganda in Gang zu setzen. Also sicherlich eine Kombination aus allem. Und dann haben wir in 96, als uns wieder mal das Wasser zum Hals stand, Holger hatte vorher schon mal Kontakt aufgenommen. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Punk Oi-Bereich, so, also mit Bands gespielt und da wollte Holger, sagte 96, oder Anfang 96, ja, wir müssen mal die Onkels buchen, die Biker wollten immer die Onkels hören, was mich eigentlich gewundert hat, weil für mich war das eine Deutschpunk-Kapelle. Habe auch ganz relativ wenig aus der Skinhead-Zeit da mitgekriegt und naja, und dann habe ich irgendwie die live in Vienna gesehen, dann hatten die mir mal alle lange Haare und dann haben wir ein paar von den Texten an, dann haben wir die Band 95 in Kiel das erste Mal veranstaltet und dann haben wir sie 96 auf dem Wacken oben erspielen lassen und die haben uns sicherlich einen guten Push gegeben, also da waren wir das erste Mal zwischen 8.000 und 10.000 Besuchern und dann 97 Motorhead nochmal verdoppelt und dann ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Also so um 96, 97 rum, würde ich sagen.
Mittlerweile ne, keine 10.000 Zuschauer mehr, sondern 75.000 bummelig. Jetzt, und ich war ganz verwundert, als ich in meiner Vorrecherche gelesen habe, hatte die Mopo vor 1, 2, 3 Jahren mal geschrieben, Wacken wirft keinen Profit ab. Was ist da dran? Ich kann es mir gar nicht so großartig erklären. 75.000 Tickets und ein Ticket kostet rund 200 Euro, sind wir über 15 Millionen. Natürlich, ne? 2.500 Mitarbeiter, glaube ich, Bands müssen gekauft werden, alles drumherum. Kannst du mal kurz so ein bisschen was zu den Finanzen so ganz grob sagen?
Naja, ganz, ganz grob. Also.
Und auch, ob ihr kurz vorm Ruin steht.
Nein. Wir sind, denke ich, schon gesundes mittelständisches Unternehmen, über 70 Festangestellte in den verschiedenen Unternehmen. Sicherlich diese Zahl von 2.500 Mitarbeitern beim Festival. Du kannst es auch aufblasen auf 5.000. Also wenn du Sanitäter und alles mitzählst oder auch die Dienstleister, die viele Aufgaben übernehmen im Ausschank oder im Gastrobereich. Ja, klar, wirft das Unternehmen Profit ab. Also sonst, wenn wir das nach 30 Jahren nicht in den Griff gekriegt hätten, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen. Es zielt wahrscheinlich ab in Interviews, gerade wenn man so historische Sachen, also es gab mal ein Billboard-Interview, in dem ich gesagt habe, in den Anfangsjahren haben
das
wir...
Das war auf Englisch, ne? Vielleicht gab es ein paar Probleme.
Ja. Und die Redakteurin, die es war... Am Samstag, also wie ich schon festgestellt habe, wir trinken während der Arbeit nicht und auch während der Wacken Open Air Zeit, da ist eigentlich 24/7 Bereitschaft. Sie, weiß nicht, wie sie das gehabt hat, hatte, also ein amerikanisches Magazin, und die Frage war auch nach Zahlen und ich hatte aus der Anfangszeit berichtet, und da kam der Spruch, dass wir sehr wohl in den Anfangsjahren die Rechnung des aktuellen Jahres mit den Einnahmen des zukünftigen Jahres bezahlt haben. Also
ich kenne das Zitat.
Ne? Ja, was man als guter Unternehmer sicherlich nicht machen soll. Das hat die gute Frau ein bisschen verdreht. Das hat so ein bisschen zu schmunzeln, weil ein von uns befreundeter Musiker, deutscher Gitarrist, der kam zu mir bei einer späteren Veranstaltung und griff mich am Arm und sagte: Thomas, wie schlimm ist das? Und ich sage: Nee, du, geht alles. Also das ist so ein bisschen, ja, zum 25-Jährigen war das. Fand ich aber ganz charmant. Ja. Also Wacken ist profitabel. Wir haben sicherlich Veranstaltungen. Wir fangen immer mal neue Sachen an, die dann auch nicht sofort in die Sonne schießen. Also alle meinen ja, alles, was wir anfassen, wird zu Gold. Das, den Midas-Touch haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Und wir müssen uns auch Sachen erarbeiten, wie jeder andere auch. Und das ist auch oft... Ja, nicht einfach, also das muss man eben sehen, aber wir haben eigentlich, ich glaube, die Finanzen haben wir jetzt mittlerweile ganz gut im Griff.
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Und wem erzähle ich das? Also, das
sagt man auch immer, ne?
Ja, und ja. Das habt ihr eindrucksvoll bewiesen. Zu den Bands, spielen die for free oder werden die bezahlt?
Die werden bezahlt.
Kannst du uns deine Größenordnung nennen?
Also es geht.
Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was nimmt, Slipknot kommt jetzt 2020 als Headliner,
Slipknot nimmt viel. Alles geht.
Für mich sind viele.
Grunde, das ist natürlich leider Gottes wie überall. Also wir haben in Wacken nie Pay-to-Play gemacht. Wir haben nie Geld von den Bands oder von den Plattenfirmen genommen. Also haben keine Slots verkauft. Aber auch wir zahlen einigen Bands nur das Catering oder die Backline, also die den technischen Support. Mittlerweile kriegen bei uns, glaube ich, alle eine kleine Gage. Das denken wir ist auch wichtig, also gerade diese Breite der Szene braucht Einnahmen, aber für viele Bands ist das ein Zusatzgeschäft, also auch für ausländische Bands. Das muss man eben auch ganz klar so sehen. Auf der anderen Seite kriegen einige, das obere Drittel, kann man auch vielleicht sagen, kriegen unverhältnismäßig viel.
Also ich meine, es gibt ja DJs, die eine Million für ihren 2-Stunden-Auftritt bekommen. Ist das eine Größenordnung, die auch bei euch realistisch ist?
Ja, also das, Gagen, aber muss man natürlich sehen, das sind Bands, die bewegen auch alleine, also Slipknot bewegen auch alleine viele Leute, Metallica hattest du angesprochen, füllen ganze Stadien, Judas Priest gehen jetzt nochmal wieder alleine auf Tour, füllen seit 40, 50 Jahren Hallen, das steht den Musikern ja auch zu. Also das muss man eben auch. Wir sitzen auch auf beiden Seiten des Tisches. Also wir machen auch Management und wir wissen, wie sich die Preise ermitteln. Das sind teilweise harte Verhandlungen. Es ist manchmal auch Wir haben Bands überzahlt, wir haben auch sicherlich Bands schon gedrückt, wo wir es auch mal konnten. Aber es ist auch, ja, es ist frei verhandelbar und keiner muss, wenn Veranstalter sich beschweren, die Bands sind zu teuer, keiner muss eine Band buchen. Ich glaube schon, dass im Moment eine Entwicklung da ist. Das ist aber jetzt so meine persönliche Meinung und auch wahrscheinlich die von Holger. Man muss aufpassen, dass das Rad nicht überspannt wird. Also man muss auch immer gucken, wer es am Ende des Tages bezahlen soll. Und die Fans sind gut zu uns gewesen und sind auch gut zu dieser Musik gewesen. Diese Musik ist so stabil, weil sie eben die geilsten Fans der Welt hat. Und gerade Managements und Veranstalter sollten es nicht übertreiben. Wir hängen da auch sicherlich im System drin. Das ist wie in jedem Geschäft. Aber ich glaube, wir haben über die Jahre, und das ist, glaube ich, auch was uns jetzt zugutekommt, gerade diese, wenn du es in Phasen siehst bei uns, wir haben am Anfang wirklich echt alles selber gemacht. Also ich habe Bühnen aufgebaut, ich habe Backliner gemacht, ich habe Tourmanagement gemacht, ich habe Personal Management für Bands gemacht, ich habe für Bands gekocht, ich habe Security gemacht bei Blümchen, ja, also ja, mit zwei Leuten im Graben, 1000 Teenies. Das war also auch sicherheitstechnisch ganz hart.
Wahrscheinlich auch deine Musik gewesen, ne?
Ja, aber das hast du da nicht gesehen. Also nee. da war der Job und ich kann auch den Job im Grunde trennen, wenn ich als Veranstalter unterwegs bin oder als Security oder als Techniker. Ich habe technische Leitung für sehr große Tourneen, also auch für die Anfang der Jahrtausendwende für die Onkels zwei große Tourneen als technischer Leiter betreut. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass wir alles gut können, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber wir können alles ein bisschen und wir können, glaube ich, alles beurteilen. Das kommt uns jetzt zugute.
Ich finde, für eure Preise musst du dich auch überhaupt nicht rechtfertigen. Ich finde, die sind vollkommen
human.
Also deswegen, also ich zahle jetzt für Rammstein, glaube ich, 150 und Wacken wäre 220.
Ja, ja.
Und da hast du über 200 Konzerte.
Ja, ja. Also das muss man eben sehen, aber ich glaube auch nicht, dass du eine Rammstein-Stadionshow mit dem Wacken Open Air vergleichen kannst. Das sollte man auch meiner Ansicht nach nicht tun. Das ist wie wenn ich eine Currywurst mit einem Chateaubriand im Zwei-Sterne-Restaurant
vergleiche. Was ist jetzt die Currywurst?
Die Currywurst,
Wacken oder?
Ja, nee. Die Currywurst kann zur richtigen Zeit geil sein und aber ein geiles Steak oder eine tolle Seezunge kann am anderen Tag auch gut sein. Also, da sollte man nicht.
Du weißt eben, was du bekommst.
Genau. Ja. Man soll und man muss eben sehen, wie es auch reinpasst und hin und her. Wir versuchen so ein bisschen den Gesamtüberblick über diese Szene, weil wir sind der gesamten Szene tierisch dankbar, dass wir das machen dürfen. Ich mache es unglaublich. Ja? Also es ist unglaublich. Ich habe letztens, wir haben jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen Vinyl und hin und her. Und da sind echt immer noch die gleichen Platten, die ich vor 35, vielleicht sogar 40 Jahren gehört habe. Also es ist absolut wahnsinnig, dass ich mit dieser Musik und mit diesen Musikern arbeiten darf.
Wie lange wird es Wacken noch geben?
Wenn es nach uns geht, ich habe einem 25-Jährigen gesagt, wir gucken jetzt nicht zur goldenen Hochzeit, sondern in die Ewigkeit. Also wir würden schon gut finden und da arbeiten wir auch dran, also dass wir Nachwuchs kriegen, dass wir bei uns im Unternehmen Leute nachziehen. Dass die ganzen operativen Tätigkeiten auch nicht ganz so an, das stimmt auch, nicht, dass also Hübner und Jensen machen da ja nicht alles selber. Es ist ein großes Team und dieses Team funktioniert ja seit Jahren sehr gut. Da kommen immer wieder neue und gute Leute dazu und da muss man eben weiter dran arbeiten, dass das sich immer weiter entwickelt und dass die auch ein bisschen autark werden von unserem täglichen Input und dass wir dass ich vielleicht ein paar mehr Podcasts machen kann.
Oh ja.
Oder also das muss man eben sehen, das läuft schon ganz gut. Es hakt manchmal an der einen oder anderen Stelle. Das sind aber ja die Probleme, die, glaube ich, jeder Klein- und Mittelständler hat, da rechtzeitig auch Leute nachzuziehen und oder in der Familie irgendwie auszubilden und zu gucken, wer was machen kann.
Sind Podcaster für dich Journalisten? Manche?
Ja, ich habe, also ich muss sagen.
Ich überfalle dich jetzt mit der Frage. Ich ziele nicht auf das.
Nee. Ich finde, das ist eine gute Frage. Also es ist zum einen, weil ich mir in der letzten Zeit viel Gedanken gemacht habe. Also ich habe früher auch mal mehr auf Journalisten geschimpft, wenn die bei Konzerten auch im Weg gestanden sind oder so, gerade Fotografen oder wenn eine Radiostation dann unbedingt Fotografen haben muss. Das war nicht so ganz. Ja, aber ist natürlich klar. Ne? Ich finde, dass Medien und ja, total wichtig auch für diese Musik sind. Also wenn man sieht, Magazine wie The Rolling Stone oder das Rockart für uns, habe ich ja vorhin erwähnt, also 95, als das Rockart uns das erste Mal präsentiert hat, hat uns das natürlich echt nach vorne gebracht. Wir haben aber natürlich durch das Internet eine Demokratisierung erfahren. Also im Grunde jeder kann, aber jeder kann eben doch nicht so richtig. Ja, also ich glaube, es ist eine andere Geschichte. Früher brauchtest du viel länger, um dir einen Status zum Beispiel als Journalist zu erarbeiten. Da waren viel mehr Kontrollmechanismen oder auch Steine im Weg. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also gerade Musik, Journalismus, ich komme eben auch so ein bisschen aus dem Punk, da war sehr viel Do-it-yourself. Also im Grunde die Attitude wie bei Motorhead, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach auch mein Ding, auch wenn ich nicht den Abschluss oder den Zettel habe. Die Mischung macht das irgendwie. Und ich glaube, nur das eine ist nicht gut und nur das andere ist auch nicht gut. Ich war jetzt vor kurzer Zeit irgendwie auf einer Veranstaltung in Berlin und da war der Auftakt im Presseclub von Axel Springer. Das ist natürlich sehr spannend zu sehen, also dass er, will nicht sagen Weltgeschichte, aber auf jeden Fall deutsche Geschichte an einigen Stellen geschrieben worden. Und wir brauchen sicherlich einen guten Journalismus wir brauchen auch eine breit aufgestellten Journalismus. Ich brauche nicht nur die Bild-Zeitung, aber ich brauche ein breites Feld.
Wichtiger denn je heutzutage, habe ich das Gefühl, dass es breit aufgestellt ist, dass alle Facetten abgedeckt
werden. Genau, und das Internet ist da Fluch und Segen zugleich. Also ganz sicherlich ganz viele tolle Sachen. Und ich glaube, wir sollten nicht so viel Angst haben davor. Ich glaube, wir sollten die Möglichkeiten besser nutzen und offener sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns allen irgendwie gut tun kann, Chancen eher zu sehen als immer etwas abzublocken. Aber eben auch Qualität. Qualität hat auch seinen Preis, muss man eben auch sagen. Die hohen Sicherheitsstandards zum Beispiel auf einer Open-Air-Veranstaltung sind ohne ein gewisses Budget schwer umzusetzen. Und da muss auch der wirtschaftliche Erfolg da sein. Aber gerade Journalismus wird immer, guter Journalismus wird immer schwerer zu bezahlen. Sein.
Das ist das große Problem. Ja.
Großes Problem. Da vernünftige Einnahmen erzielen zu können, ohne an der Qualität zu verlieren. Auf der anderen Seite ist natürlich es großartig, dass jeder selber einen Blog aufsetzen kann und da sind ja auch an ganz vielen Stellen ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Man muss aufpassen, dass aber das müssen wir alle selber machen. Ne? Also ich meine, wenn wir nicht verstehen, wo wir beeinflusst werden, und wir werden von einigen Seiten beeinflusst, das ist
unbestritten,
ist ganz klar. Mhm. Aber das liegt ja an uns. Ja, wir müssen so intelligent sein und wir müssen so viel Ruhe haben. Und ich bin auch nicht immer ruhig. Also das wissen auch ganz viele Leute aus meinem Umfeld, aber ich glaube, das ist die große Aufgabe.
Es wird aber schwieriger, das zu erkennen.
Ja, es wird schwer.
Also es ist wirklich schwierig. Ne? Ihr tut aber viel für die Journalisten. Also ihr habt ein Journalistenzelt, also ein Journalisten-Area, wo wirklich Hunderte akkreditiert und zugelassen sind.
Ja, es war bei uns natürlich ist wir haben, genau wie bei den Bands, ich weiß und ich kann dir nicht sagen, wenn das kleine, oder unsere Presseabteilung hat dann gesagt, ja, da gibt es da so viele Webseiten, www.ichwillnachwacken.de, die dann einen Beitrag schreiben und dann habe ich persönlich habe da immer so ein bisschen, das ist auch für mich ein bisschen Nachwuchsförderung. Ja, und da sind auch sicherlich welche dabei, wo du sagst, naja, ist das jetzt Presse oder ne, ist das Kunst oder kann das weg? Das muss man so ein bisschen, aber dann tendiere ich eher dazu, zu sagen, ah, auf Platt, ne, Load and Rin, was soll's? Und da muss man mal sehen, da muss man es auch beobachten, wie entwickeln die sich und wir brauchen einfach Nachwuchs und wir brauchen Chancen und wir brauchen, dass Leute sich auch ausprobieren können, auch experimentieren können, auch gerade so ein Format. Also ich meine jetzt, Podcast hat jetzt ja in den letzten 2 Jahren also dermaßen abgehoben und ist, so war ja die Eingangsfrage, ist Podcast Journalismus? Ich glaube ja. Wenn er, das liegt ja am Hörer, ja. Also wenn ich die Qualität nicht erkenne, okay, das ist allgemein ein Problem. Also, da muss man auch sicherlich bei den Kids gucken, dass man aber da kommst du jetzt, also wenn du das ausdiskutierst, brauchst du ja noch ein paar Stunden.
Ja, nee, das wollen wir auch unseren Hörern jetzt nicht zumuten. aber es gibt auch viel Schrott auf dem Podcast-Markt, das kann man ja
klar
sagen.
Ich hoffe, aber es gibt ja immer viel Schrott. Also natürlich. Wenn auch eine musikalische Welle auftritt, die guten Sachen überleben. Ja. Das ist ja auch so, also aus den 50ern Rock'n'Roll, da sind Sachen übergeblieben. 70s Rock sind Sachen übergeblieben, aus den 80ern sind geile Sachen übergeblieben. Also es hat in irgendeiner Form auch mit Qualität zu tun. Und Qualität jetzt nicht nur im Technischen, ja, also sondern auch emotional, eine emotionale Qualität. Also
total richtig.
Ganz viele Bands, also gerade so aus der Punkzeit, die sind musikalisch, also sicherlich nicht die filigranen Künstler, aber das so viel emotionale Bindung und so viel Aussagekraft, dass die Sachen dann ja den Sturm der Zeit überdauert haben.
Lass uns bitte abschließend über das kommende Wacken sprechen. Ich habe es, glaube ich, hoffentlich richtig rausgehört. Also nächstes Jahr wirst du auf jeden Fall einen weiteren Akkreditierungsantrag von einem Podcaster aus Husum erhalten. Aber was kann man 2020 bei Wacken 31 noch erwarten?
Naja, wir arbeiten beim 31. Wacken, also im nächsten Jahr 2020, genau. Arbeiten wir das erste Mal mit dem Motto. Wir denken, das Team hat sich im mesoamerikanischen Kulturraum, also es geht um Mayas, es geht um Inkas, Azteken, da kommen ganz viele Sachen, da kann man bei uns auf der Website jetzt schon so ein paar, ja, Geschichtseinführungen, würde ich sagen, oder über die Mythologie. Da kommen noch ganz, ganz spannende Sachen. Das ist aber jetzt nicht so, dass da dann nur, es gibt gar nicht so viele Bands, die sich damit beschäftigen. Ansonsten gibt es wieder Metal in Vollbedienung. Ich glaube, wir werden den Weg, den wir jetzt die letzten 3 Jahre nochmal Qualitätssteigerung, nochmal das Gelände mehr aufräumen. Da werden wir weitergehen. Also wir sind jetzt eigentlich noch in der Phase, wo wir gucken, was wollen wir denn überhaupt machen? Und das Programm ist schon, du hast ein paar Sachen angesprochen, also Slipknot ist natürlich ein absolutes Highlight. Das ist auch sicherlich mal wieder eine Band, wo ein Teil unseres Publikums nach verlangt, also absolute aus dem obersten Regal. Die sind nicht immer verfügbar, solche Bands, aber in diesem Jahr haben wir Glück gehabt. Dann sind wir natürlich irre stolz auf Judas Priest, was so ein bisschen der Anniversary-Show ist. Und ja, die Erfinder oder eine bahnbrechende Band, die Metal am Anfang zu dem gemacht hat, und Priest waren immer innovativ, und ja, Rob Halford ist mittlerweile, ja, Freund, wie ich jetzt, ist ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben echt, sind dankbar, dass die immer noch mal wieder an uns denken und dann auch noch mal kommen. Und dann werden wir, glaube ich, wir haben ein ganz, ganz spannendes Programm jetzt schon zusammen und da kommen hoffentlich noch ein paar Schmankel. Und so von daher sehe ich eigentlich zuversichtlich aufs 31.
Gibt es ja noch Tickets?
Ne, Tickets gibt es nicht mehr.
Ja, da haben wir es.
Wir waren,
aber klingt gut.
Wir waren schnell oder die Fans waren schnell. Dafür von an dieser Stelle ein riesen Dankeschön. Es ist immer so ein bisschen, ja, wie Wacken immer ist. Ne? Also du hast immer diese Gegensätze. Zum einen sind wir natürlich mega, mega happy. Aber wenn ich jetzt gerade auch, wir haben immer auch die Kontingente für unsere ausländischen Buspartner. Deswegen können wir so ein bisschen sicherstellen, dass die ihre Tickets kriegen. Aber wenn mich natürlich Leute ansprechen und wollen gerne auf mein Event, wo ich früher lange drum kämpfen musste, dass da jemand hingegangen ist, dann bin ich jetzt natürlich ja auch ein bisschen traurig, dass ich keine Eintrittskarten mehr habe.
Aber es ist dennoch ganz schön gelaufen, glaube ich, in den letzten
Jahren. Ja, super. Ja. Super, vielen Dank.
Ich sage auch vielen Dank. Übergreifend, ja. Ganz vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so, dass es doch noch so ausführlich wurde. Ich hätte noch viel, 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 viel mehr, aber das sollte das Erste sein. Thomas Jensen, vielen Dank.
Ja.
Und alles Gute für deine persönliche Zukunft und auch Wackens Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid, liebe Teefreunde. Ich sage auch vielen, vielen Dank für das zurückliegende Jahr. Vor einem halben Jahr begann das Ganze und ja, ich bin überwältigt vom ganzen Support und von den Rückmeldungen. Ich freue mich, dass es ja ganz gut ankommt und 2020 wird es auf jeden Fall fortgesetzt. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik habt, Fragen habt etc., meldet euch gerne über Instagram, Facebook, wie auch immer. Ich freue mich, von euch zu hören und nun wünsche ich uns allen eine schöne, besinnliche Weihnacht. Wir hören uns 2020. Alles Gute, euer Moderator.
Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.